Ich möchte mit zwei Bildern beginnen. Das erste Bild ist, genau, das Bild vor der Bekehrung. Ich glaube, ihr habt solche Bilder schon mal gesehen, ne? Kriegt man in jedem, sagt man, Glaubensgrundkurs mit, dass man so bestimmte Bilder sieht. Wie sieht das vor meiner Bekehrung aus? Das zweite können wir auch gleich zeigen. Das Bild nach der Bekehrung. Da steht Gott im Mittelpunkt im Leben. Und das ist eine sehr zentrale Geschichte. Das hört sich so ganz nett an. Und auch wenn man ganz frisch im Glauben ist, dann versteht man, ist es eine wichtige, tiefgreifende Erkenntnis, dass man mit der Bekehrung und der Wiedergeburt, wovon ich jetzt rede, eine radikale Veränderung in seinem Leben ist. Und zwar ein Herrschaftswechsel findet statt. Die Bibel spricht davon, dass wir von der Finsternis ins Licht versetzt werden, also sich unser Leben gewaltig verändert. Der Unterschied zwischen Finsternis und Licht ist jedem bekannt. Ja, wenn man mal im Dunkeln spazieren gegangen ist oder gegangen ist und gestern Abend waren wir unterwegs, meine Frau hat mich zum Essen eingeladen, cool, ne? Und dann mussten wir etwas weiter weg parken und der Weg war nicht beleuchtet. Wir sind im Dunkeln so zum Auto gestolpert. Wir wussten ja in grobe Richtung, wo es hingeht, ne? War nicht so einfach. Und die Bibel spricht eben davon, dass wir von der Finsternis ins Licht versetzt werden. Die Bibel spricht auch noch mehr, ich sage da gleich noch was zu. Dass diese Neugeburt eine Grundvoraussetzung ist, um geistiges Leben zu haben. Und das ist das, was eigentlich in der Regel nicht weitergegeben wird, auch in den Kirchen nicht weitergegeben wird, wie elementar eine klare Bekehrung. Das ist die Entscheidung meinerseits, Gott zu gehören, zu sagen, ich stelle mein Leben unter deine Ordnung und in deine Herrschaft. Und wiederum die Wiedergeburt, das ist Gottes Geschenk, dass er uns den Heiligen Geist schenkt, der in uns hineinkommt und in uns plötzlich Leben gewinnt. Wir spüren das. Ja? Ein wiedergeborener Mensch weiß plötzlich, er ist errettet, er gehört zu Jesus. Da kann ihm jeder sagen, was er will. Er weiß einfach, er ist Teil von Gott und er gehört zu ihm. Und das ist in der Regel ein sehr tiefgreifendes, wunderbares Ereignis. Ich lese dazu mal einen Text aus dem Johannesevangelium. Da geht es um eine Begegnung zwischen Jesus und dem Nikodemus, einen Bekannten, damals bekannten Gelehrten. Und der kommt zu Jesus und will ihm einige Fragen stellen, weil er manches nicht versteht, aber von Jesus ihm fasziniert ist. Und er sagt, heißt es in Johannes 3, Vers 3, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann sagt Nikodemus darauf, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hinein, um geboren zu werden? Hat also nicht verstanden, dass es um eine geistliche Geburt geht. Und im Vers 18 heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes, Jesus Christus. Diese Wiedergeburt, die in einem stattfindet, kann auch zeitversetzt sein. Ich habe das selber in unserer Familie erlebt. Meine Schwiegermutter hat an einem Sonntag mal ihr ganz bewusst ihr Leben Jesus gegeben. Und nach dem, was wir ihr vorher erzählt hatten, wie das so stattfand, sagte sie, aber ich habe überhaupt nichts gespürt, es passiert überhaupt nichts. Und dann sagte sie, ja, du hast eine Entscheidung gegeben, Gott wird dir seine Antwort geben, du wirst es erleben. Und dann war es 2, 3 Wochen später in einem Gottesdienst, sie geht in die Landeskirche und plötzlich war das im Gottesdienst, es war keine Aussage, es war kein Wort der Predigt, kein Lied. Plötzlich kam der Heilige Geist in ihr Leben und sie wusste, wow, ich bin ein Kind Gottes. Und das hat ihr Leben radikal verändert. Das ist eine ganz andere Frau geworden, von ihrem ganzen Lebensstil, von ihrer ganzen Art, eine ganz andere Persönlichkeit. Ihr würdet sie mögen. Ich mag sie auch. Genau. Und das Entscheidende ist eben der Glaube an Jesus Christus. Und das ist etwas, wo wir natürlich anecken. Wir leben in einer Welt, wo es so sein muss, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, um zum Leben zu kommen. Angebote gibt es genug. Aber es geht um das Angebot, das Gott hier macht, in Jesus Christus, dass wir ewiges Leben haben, unabhängig von dem, was wir tun. Indem wir ihm einfach anvertrauen, unser Leben anvertrauen und er in unser Leben hineinkommt und unser Leben verändert, ohne dass wir da jetzt diejenigen sind, die da wirklich die Macher sind in dem Ganzen. Und das ist ja das, was die Menschen wollen. Sie möchten alles unter Kontrolle haben, sie möchten der Macher sein. Und mit der göttlichen Wiedergeburt und mit dem geistlichen Leben ist es so, dass dieses Machersein nicht funktioniert, weil Gott es ist, der unser Leben gestaltet und auch umgestaltet. Und so klar ist die Bibel, wer nicht an ihn glaubt, wird gerichtet werden. Und wer an ihn glaubt, wird eben nicht gerichtet werden. Das steht hier sehr deutlich. Noch eine Stelle dazu, finde ich sehr wichtig, Kolosser 2, Vers 13, da heißt es, durch eure Egoismen und eure Sünden wart ihr für Gott tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Auch eine ganz wichtige Sache. Der von Gott geschenkte Geist ist im natürlichen Menschen tot, sagt die Bibel. Ja, er ist da, aber er ist nicht, er muss erweckt werden, er muss zum Leben erweckt werden. Und der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Das sagt der Paulus in mehreren Stellen, wo er sagt, der versteht es einfach nicht. Ja, das ist auch so, wenn man mit Menschen spricht, die eben mit Gott nichts zu tun haben, und man spricht mit ihnen über geistliche Sachen, hat man das Gefühl, man redet gegen eine Wand. Kennt ihr das? Ja, genau. Aber er vernimmt ja nichts vom Geist Gottes, er weiß nichts davon. Es braucht tatsächlich göttliche Momente, dass ein Mensch zum Glauben kommen kann. Es braucht einen göttlichen Kairos, dass der Mensch zum Glauben kommen kann, dass er tatsächlich versteht, hey, hier ist Gott. Und er ist ein lebendiger Gott. Tatsächlich ist das so. Und dann passiert das eben, 2. Korinther 5, Vers 17, ist die nächste Aussage, die ich hier treffe. Gehört jemand zu Christus, dann ist ein neuer Mensch, was vorher war, ist Vergangenheit, etwas Neues ist geworden. Paulus geht sogar so weit und sagt, ihr kennt einander nicht mehr nach eurer alten Natur. Was vorher gewesen ist, was ihr vorher wart, ob ihr ein Trinker wart oder ob ihr unmoralisch gelebt habt oder ob ihr total brav gelebt habt, spielt alles keine Rolle mehr. Wenn jemand sein Leben Jesus gibt, ist er eine völlig neue Kreatur. Warum? Weil der Heilige Geist in einen Menschen hineingekommen ist und den Menschen anfängt zu verändern. Und ich weiß nicht, wie tief eure Bekehrung war. Ich komme nicht aus einem christlichen Hintergrund. Meine Eltern sind zwar katholisch gewesen, aber Glaube war bei uns in unserem Haushalt kein Thema. Überhaupt nicht. Und dann kam es eben dazu, dass ich anfing mich, Dankeschön, für den Glauben zu interessieren oder Gott anfing mich zu reizen, dass ich Kontakt kam mit wiedergeborenen Christen und dass ich an einem Abend tatsächlich gespürt habe, jetzt ist mein Zeitpunkt. Ich glaube, ich habe das schon auch ein, zwei Mal erzählt, aber ich finde das wichtig, immer wieder zu erzählen. Dann habe ich gemerkt, das ist mein Zeitpunkt. Und ich litt unter Depression und ich litt unter Schuld. Ich hatte das Gefühl, ich schleppe eine Kugel mit Schuld und Sünde mit mir rum. Und ich war erst 18 und hatte schon das Gefühl, mein Leben ist schwer und voller Last und voller Mist. Und an dem Abend, wo ich mich dann bekehrt habe und Wiedergeburt erlebt habe, wo Gottes Geist in mein Leben kam, war das wie weggeblasen. Und ich habe ein ganzes Jahr gelebt, als ob ich auf einer Wolke gelebt habe. Es geht nicht jedem so, wenn er sich bekehrt, ja, aber mir ging das so. Ich habe so ein bisschen geschwebt. Und als dann das Schweben vorbei war und ich wieder so auf dem Boden geistlicher Tatsachen, ich komme gleich drauf, gekommen bin, dachte ich mir, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt falsch? Gar nichts war falsch. Aber es kam jetzt eine andere Dimension, eine andere Reifestufe dazu. Und das ist der Bereich, wo gerade in dem Bereich Bekehrung, wo viele Menschen Befreiungen erleben, Heilung erlebt haben. Ich habe selber Befreiung von Angst erlebt. Ich habe selber Befreiung ich habe damals geraucht, ist vielleicht für andere nichts Großes, aber es war für mich eine große Sache, weil es eine teure Sache war und ich wollte sie gerne loswerden. Und ich habe es von einem auf den anderen Moment erlebt, dass ich frei war, ich brauchte gar nichts mehr davon. Und andere sind von Alkohol frei geworden, andere sind frei geworden von Drogen und all die Dinge. Also tatsächlich, es ist nicht unbedingt schön, in so einem Leben zu leben, wo man so richtig fertig ist. Aber Menschen, die richtig fertig sind und dann zum Glauben kommen, die wissen, wovon sie gerettet wurden. Versteht ihr das? Viele Menschen, die aus so einer heilen Situation rauskommen, die wissen manchmal gar nicht zu schätzen, was sie im Glauben haben. Das habe ich mittlerweile habe ich gemerkt. Als ich dann zum ersten Mal in der Jugendgruppe war und erzählt habe von meinem Lebensstil, waren alle ganz groß mit Ohren dazu und waren ganz fasziniert. Und ich sagte, das ist überhaupt nicht faszinierend. Ihr habt das viel bessere Teil. Ihr habt das viel, viel bessere Teil gehabt. Ich bin durch so viel Mist gelaufen in meinem Leben, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Braucht kein Mensch. Braucht wirklich kein Mensch. Und bin so dankbar, dass ich dann zum Glauben gekommen bin, bis heute. Wirklich tief bis heute. Ja. Und Gott ist einer, der befreit. Amen. Ich habe hier gestehen, mit der Wiedergeburt haben wir ein neues göttliches Betriebssystem mit uns. Ich glaube, der Begriff Betriebssystem ist auch jedem geläufig. Ja? Ein neues System in einem drin. Gott legt etwas völlig Neues in uns hinein. Die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Die Fähigkeit, Geistliches wahrzunehmen. Unser Gewissen verändert sich mit der Zeit. Wir nehmen Dinge anders wahr. Was vorher für uns völlig okay war, plötzlich spüren wir in unserem Innersten, ist nicht gut. Lass es sein. Ja. Wir kriegen eine andere Wahrnehmung. Der Heilige Geist spricht zu uns in unser Herz hinein. Es passiert etwas Gewaltiges. Dieses neue Betriebssystem verändert unser Inneres. Wir sind in der Lage, durch dieses neue Betriebssystem göttlich zu leben. Das ist doch genial, oder? Aber tun wir das immer? Jetzt brauchen wir eine sehr ehrliche Reflexion. Nein. Das war das Problem, das ich dann am Anfang meines Glaubenslebens hatte, als ich das erste Mal so richtig abgestürzt war. Ich habe das göttliche Betriebssystem erlebt. Ich war hungrig nach Gottes Wort. Ich habe jeden Gottesdienst mitgenommen. Ich habe alles mitgenommen, was es überhaupt ging. Habe mich gut gefüttert, war richtig geistlich auch gestärkt. Und dann irgendwann kam eben dieser Absturz. Das Betriebssystem scheint nicht mehr zu funktionieren, habe ich gedacht. Ja. Und dann fragte ich mich, was ist passiert? Und dann ist ihm das passiert, was jetzt hier in zwei Stellen, die möchte ich mir vorlesen. Einmal im Matthäus 26. Vers 41, da spricht Jesus davon. Das ist in der Versuchungsgeschichte, wo er dann kurz bevor seiner Kreuzigung zu seinen Jüngern spricht. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch ist schwach. Die Jünger haben damals nicht verstanden, worum es ging. Ja, die waren in einer Situation, Ausnahmesituation. Die spürten diese dichte, dämonische Atmosphäre, die dann plötzlich da war. Und wussten nichts davon, wie sie geistlich damit umgehen sollen. Sind eingeschlafen, weil sie einfach überfordert waren. Und das spricht Jesus in diese Situation hinein. Und sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und in Römer 7, Vers 18, spricht Paulus darüber. Dann kommt gleich das 8. Kapitel, das ist sehr wichtig in dieser Thematik. Da sagt er, denn ich weiß, dass in mir, das ist mein Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Und das ist das Erleben, das dann plötzlich da ist. dann möchtest du geistlich leben, dann möchtest du leben, wie es Gott gefällt, aber es gelingt dir nicht, weil dein Fleisch, in dem du lebst, dann, ich gehe gleich darauf ein, was es eigentlich genau bedeutet, das ist in einem Kampf miteinander und oft genug fällst du in deine alten Verhaltensmuster, in deine alten Prägung hinein und am Ende des Tages bist du völlig fertig und sagst, ich hab guten Tag haben wollen, ich habe gut gestartet, ich habe eine Andacht gemacht, ich habe gebetet, ich habe Gott den Tag gegeben und dann kommt dir irgendjemand quer und plötzlich ist mit deiner guten Verfassung, deiner guten Motivation nichts mehr da und du fängst an sauer zu sein, reagierst aggressiv, anstatt geistlich und das geht dann den ganzen Tag vielleicht so weiter. Ihr kennt das, jeder von uns weiß das, weil davon ist nämlich keiner ausgenommen, tatsächlich nicht, auch wenn wir das gerne wollten. Und das, worüber der Paulus eben hier spricht, ist der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Im Römerbrief, den könnt ihr euch vielleicht heute mal zu Gemüte ziehen, der ganze Römer Kapitel 8 ist eigentlich eine intensive Auseinandersetzung mit der ganzen Thematik, aber ich kann euch ja nicht den ganzen Römerbrief vorlesen, kann ich schon, aber mache ich jetzt nicht. Und da heißt es ab Vers 5, denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Denn wenn ihr nach dem, das ist Vers 13 dann, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Kann missverständlich sein. Zum einen meint es diesen Aspekt, dass Menschen, die nicht den Geist Gottes in sich tragen, also fleischlich leben, weil sie keine göttliche Natur in sich tragen, die werden entsprechend das Ergebnis haben, dass sie ins Gericht kommen. Und die Gesinnung des Geistes ist der Tod. Wenn es vom Tod die Rede ist, dann meint es den ewigen Tod, nicht den normalen natürlichen Tod. Die Gesinnung des Fleisches wiederum, Geistes wiederum, ist etwas, wenn wir geistlich gesinnt sind, dann wirkt der Geist Gottes in uns und das bringt entsprechende Frucht in uns und Auswirkungen in uns. Hier heißt es zum Beispiel, dass eben Leben und Frieden hineinkommt. Und das ist etwas, was wir tatsächlich haben dürfen, auch in einer herausfordernden Zeit. Dürfen wir in seinem Frieden leben. Warum? Weil der Geist Gottes uns das versprochen hat. Weil Jesus hat uns selber versprochen, dass er uns seinen Frieden gibt. Das ist halt immer die Frage, worauf schauen wir. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit in dem Zusammenhang. Aber grundsätzlich haben wir die Zusage, dass sein Friede in uns leben soll und sein Leben in uns fließen soll. Und hier wird dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch nochmal sehr deutlich. Im Galater 5 wird er nochmal ausführlicher ausgeführt, dass der Geist und der Fleisch gegeneinander im Kampf steht. Und wie lösen wir das Ganze jetzt auf? Ja. Ich lese euch mal einen Text vor. Der soll uns ein bisschen helfen, das zu verstehen, was eigentlich fleischlich heißt. Fleischlich ist so ein Begriff, den würden wir eigentlich in Richtung Wurstwaren eigentlich hineinbringen, aber nicht unbedingt in einen Gottesdienst. Ja. Also das ist ein sehr merkwürdiger Begriff und ist aber schwierig, ihn anders zu formulieren. Hier schreibt er unter anderem, ich habe mich manchmal schon gefragt, ob es dafür vielleicht einen besseren Begriff, zum Beispiel irdisch, gibt. Aber Fleisch und Fleischig drückt eigentlich treffend aus, was gemeint ist, nämlich das Wesen des Menschen, das von seiner weltlich-irdischen Natürlichkeit geprägt ist. Der Mensch aus Fleisch und Blut, der von seinem hormongesteuerten, hirnstrukturellen Trieben, Wünschen und Begierden gelenkt wird. Wobei es nicht einseitig darauf um das Sexuelle bezogen werden darf. Fleischlich ist das, was dem natürlichen Menschen an Antrieben innewohnt, mit denen er nach Macht, Einfluss, Besitz strebt und dem Erreichen materieller Ziele den eigentlichen Sinn seines Lebens sieht. Wobei er mit Gott und dem Glauben an ihn überhaupt nichts anfangen kann. Die Haltung ist bei fleischlichen Menschen ganz unterschiedlich ausgeprägt, wobei es durchaus auch Menschen mit Gemeinsinn und Opferbereitschaft und Hilfsbereitschaft gibt. Dabei, weil die Grenzen hier fließend sind und auch Christen aufpassen müssen, dass sie nicht ins Fleische zurückfallen, gibt es zu beachten, dass das Fleischliche dort anfängt, wo man sich auf die eigenen Fähigkeiten und Ziele zu fixiert und Gott dabei außen vor lässt. So kann man Gott nicht gefallen. Der geistliche Mensch ist das, was wiedergeborene Christen, in denen der Geist wohnt, sein sollen. Weil der geistliche Mensch in der Welt lebt, aus der er sich nicht verabschieden kann, muss er, um zu überleben, auch nach solchen Dingen streben, nach denen auch der fleischliche Mensch strebt. Aber die Frage ist, nach welcher Ordnung? Ja, ein langer Text. Der fleischliche Mensch ist also die eigene Natur, die man in sich trägt. Ja, man braucht im Prinzip nichts zu tun, weil wenn man geistig leben will, muss man etwas in sich, in seinem Leben tun. Man muss etwas bewegen. Um in seinem natürlichen Menschen zu leben, braucht man gar nichts zu tun. Einfach nur sich selber leben, seinen alten Trieben leben, seinen alten Wünschen leben. So, wie man eigentlich ursprünglich geprägt ist. Ja, es gibt gute und schöne Seiten des ganzen Lebens. Und wir haben eine Seele, die, werde ich auch gleich noch drauf eingehen, auf die wir sehr fixiert sind. Und wir erleben eben auf der einen Seite sehr schöne, besondere Momente, wo die Seele das Hochgefühl erlebt. Wir erleben auch viele niedergeschlagene Dinge. Der natürliche Mensch ist sehr anfällig für alles Mögliche. Ja? Und das alles hat Gott aber auch geschenkt. Ja? Der natürliche Mensch an sich hat so viele schöne Gaben, so viele schöne Dinge. Aber es ist halt auch verdorben durch Schuld und Sünde. Das ist halt die andere Seite des Ganzen. Jetzt ist die Frage natürlich, was mache ich damit? Was ist jetzt eigentlich das Gegenstück des Ganzen? Jetzt habe ich euch erzählt, wie fleischlich aussieht, und das kennt jeder von uns sehr deutlich. Und dazu möchte ich euch mal zwei Bibelstellen lesen, die mir persönlich sehr geholfen haben. Zum einen Galater 5, 16 bis 18. Da heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die selbstsüchtigen Wünsche des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch kämpft wider dem Geist und der Geist wider das Fleisch. Diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Werdet ihr aber vom Geist geleitet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und dann steht hier Schlüsselvers, Galater 2, 19 und 20. Nun bin ich aber durch Gesetz, dem Gesetz gestorben und Gott zu leben. Ich bin nun mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und für sich und sich selbst für mich hingegeben hat. Noch einmal, die Beschreibung des innerlichen Kampfes, aber die klare Ansage, dass das Fleisch, das in uns ist, gekreuzigt werden muss. Das Kreuzigen ist uns ein Begriff aus der Zeit Jesu. Da wurden Menschen gekreuzigt, das ist also eine Radikalität. Wurde jemand heftig und massiv getötet. Und Paulus schreibt das genauso. Wenn wir unser Fleisch besiegen wollen, müssen wir es kreuzigen. Es darf nicht herrschen über uns. Ja? Wie geht das? Wie funktioniert das? Auch der zweite Vers, Galater 2, 19 und 20 spricht davon, wie kreuzigen wir unser Fleisch. Im Vers 20 steht nämlich der entscheidende Satz eigentlich. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich. Das heißt, das, was Jesus am Kreuz für mich errungen hat, nehme ich im Glauben für mich in Anspruch. Also kreuzigen, sich selbst kreuzigen, heißt nicht, wie es oft falsch verstanden wurde, gerade im Mittelalter teilweise krass falsch verstanden wurde, dass Menschen sich selbst kasteit haben, dass Menschen sich selbst Wunden zugefügt haben, sich selbst geschlagen haben, um ihrem Leib zu kreuzigen. Nein, es ist eine geistliche Sache. Denn ich schrage in dem Moment, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern ich lebe mit Christus, er in mir. Das Geheimnis ist eigentlich Christus in mir. Er lebt das in mir aus. Das heißt, er braucht Raum. Ja, deswegen ist es so wichtig und immer wieder ein wiederkehrendes Thema im Gottesdienst, dass wir darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir dem Geist Raum geben. Dass wir unseren Morgen beginnen, nicht nur mit einer Andacht, sondern mit einem Wort, entweder, wie manche sagen, guten Morgen, lieber Vater, oder guten Morgen, lieber Herr, danke, dass ich dir diesen Tag anbefehlen darf. Er braucht Raum, er braucht Kommunikation. In abgeschwächter Form möchte ich es vielleicht mit einer guten Ehe vergleichen. Ja? Wenn man eine gute Ehe haben muss, muss man daran arbeiten. Ist das so? Ja, natürlich. Oder wenn man eine gute Beziehung haben will, muss man an ihr arbeiten. Da muss man sich investieren, da braucht man Offenheit, da braucht man Ehrlichkeit, da braucht man eine Hingabe. Sonst funktioniert das nicht. Und genauso ist es im Geistlichen. Vielleicht noch ein Stück intensiver. Der Christus wohnt in mir. Sein Geist wohnt in mir. Das heißt, näher als der Heilige Geist ist uns niemand, kein Mensch. Und dieser Geist möchte Gemeinschaft mit uns haben, jeden Tag. Zu jeder Zeit möchte er Gemeinschaft mit uns haben. Er braucht eine Richtschnur, das Wort Gottes. Das heißt, wir müssen wissen, was richtig und was falsch ist. Es ist ja so, dass der Heilige Geist aus dem Wort nimmt und uns in alle Wahrheit führt. Das ist sein Ziel. Uns zu Gerechten mehr machen möchte. Unser Lebensstil verändern möchte. Ich habe das eben auch schon öfters erzählt, wenn du an deine Grenzen kommst, was machst du? Ich habe das erste Mal so richtig tiefgreifend erlebt, dass ich in einem Problem stand und ich bin mit meiner eigenen Natur, mit meiner Persönlichkeit immer wieder in Konflikt geraten, weil ich ein temperamentvoller Mensch bin. Vielleicht merkt ihr das ansatzweise. Ja? Und dann kann ich ganz schnell hochgehen und kann dadurch andere sehr verunsichern. Ja? Ist nichts, wofür ich mich besonders rühme, ist aber so, zumindest gewesen. Und ich kam nicht damit klar, und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und dann bin ich zu Christus gegangen und habe gesagt, ja, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich trage in mir eine Persönlichkeit, mit der ich nicht glücklich bin. Ich habe Angewohnheiten, die sind nicht gut. Und habe sie an das Kreuz gebracht. Und dann passierte das, was die Bibel eigentlich sagt. Die Verwandlung geschieht am Kreuz. Er hat meine Persönlichkeit, er hat diese Schwäche, die ich hatte, komplett verändert. Dieses aufbrausende, heftige Temperament war plötzlich weg. Und ich konnte in einer ganz anderen Art mit Menschen umgehen und mit Herausforderungen umgehen. Und das war für mich wow, ein echtes Wow. Wenn man merkt, seine eigene Persönlichkeit kann verändert werden. Christus ist in der Lage, uns so tief zu verändern, dass wir nicht in alten Mustern hängen bleiben müssen, sondern er sie tatsächlich verändern kann. Aber wir müssen sie zu ihm bringen. Er muss es in uns tun. Verstehen wir? Das Herausfordernde am Geistlichen ist, im geistlichen Leben ist, dass Christus in uns Veränderung geschehen lassen. Und das geschieht nur in einer gesunden und offenen Beziehung. Und das ist aber etwas, wo er uns eben herausfordert. Wir brauchen geistliche Inputs aller Art. Gottesdienste, wo wir Predigt hören, wo wir Wort Gottes hören. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft auch zum einen, weil keiner von uns in die Einzelwesen sind, auch keine Einzelkämpfer. Gott hat Gemeinde gesetzt, absichtlich, bewusst, weil er weiß, dass wir nicht alleine zurechtkommen und auch nicht alleine überleben. Und es ist gegen den Geist dieser Welt, den wir zurzeit haben, auch unter der Christenheit. Es ist zunehmende Isolation unter Christen, die sich immer mehr zurückziehen. Und das ist nicht gut, Leute, das ist nicht gut. Das ist nicht von Gott. Wir sollten die Gemeinschaft pflegen. Jetzt nicht nur im Gottesdienst, sondern überhaupt, weil wir sie nämlich brauchen. Wir brauchen die Zeiten mit Gott, die Zeiten des Gebets. Habe ich auch in einer der letzten Predigen gesagt, wie wichtig es ist, sich Zeiten der Ruhe zu nehmen, sich zurückzuziehen, Gott zu suchen. Sein Reden zu hören, ihn zu verstehen. Ja, manchmal hängen wir an so Schleifen drin, wir wissen nicht, wie wir rauskommen. Und dann brauchen wir Zeiten, wo wir wirklich zur Ruhe kommen und vor Gott stehen und sagen, Herr, was ist los? Weil wir verstehen manche Dinge nicht. Wir verstehen auch nicht, warum bestimmte Dinge sind, wie sie sind, weil wir eben manches nicht, uns der Einblick fehlt, die Tiefe fehlt. Und dann brauchen wir es, dass Gott hineinsprechen kann. Und natürlich, und das ist das, was ich auch noch sagen will, natürlich geht es auch um ein Widerstehen. Ja, die Versuchungen sind da, oder? Ja, und da brauchen wir ein Widerstehen. Und widerstehen können wir tatsächlich nur, wenn wir stark im Geist sind. Wenn wir unseren Geist stärken, ermutigen. Sonst ist das Widerstehen echt schwer. Das ist tatsächlich so, ja. Mein nächster Punkt ist, und das ist so eigentlich das Finale, beziehungsweise das, worauf es, da geht es um ein seliges Christsein. Und das ist etwas in der Zeit, in der wir gerade leben, in unserem Land, das selig geprägte Christsein. Und ich sehe darin eine große Gefahr, weil wir mit Sicherheit auch endzeitliche Tendenzen haben, dass wir da echt aufwachen müssen und echt aufpassen müssen. Wenn Gefühle uns leiten, gerade charismatisch geprägte Christen oder Menschen, die nach dem Wirken des Heiligen Geistes Ausschau halten, sind da sehr gefährdet, sehr stark auf ihr Gefühl zu gucken. Und bei allem Respekt, dass wir auch Intuition und Wirken des Heiligen Geistes wahrnehmen wollen, jawohl, das liebe ich auch und ich finde es auch sehr wichtig, aber, wenn das Gefühl über den Geist steht, dann stimmt was nicht. Ich habe hier zwei Beispiele. Befindlichkeiten und Verletzungen ist so ein Thema der Gefühlswelt. Ja? Es ist so herausfordernd, miteinander umzugehen, weil wir so viel Befindlichkeiten und Verletzungen auch in unserer offenen Gemeinschaft haben. Und das zerstört Gemeinschaft. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu verletzten Persönlichkeiten machen oder verletzbaren Persönlichkeiten oder zu viel Empfindsamkeit wahrnehmen. Das gehört unter das Kreuz. Ich weiß, dass ich jetzt damit vielleicht provoziere, aber ich sage euch auch warum. Das sind Bereiche unserer Seele, natürlich auch unserer Wahrnehmung und es passieren tatsächlich Verletzungen. Und es passieren auch Dinge, Aussagen, die den anderen verletzen und so weiter. Alles richtig. Aber wenn das nicht unter das Kreuz kommt, dann wird unsere Seele dadurch belastet, Gemeinschaft wird belastet und es geht so weiter. Das sind ja nur zwei Beispiele von Hunderten von Beispielen, wo ich sage, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu seligen Christen werden. Wir haben ein göttliches Betriebssystem bekommen, wo der Heilige Geist regiert. Und da soll der Geist im Mittelpunkt stehen. Und ich habe hier geschrieben, nicht sagen, wie geht es dir? Natürlich ist mir wichtig, wie es ihnen geht. Ich frage das jedes Mal, weil es mir wichtig ist, Anteil in dem anderen zu nehmen. Aber mir ist es genauso wichtig, wie zu sagen, wie geht es deinem Geist, oder? Ja, es ist ein Unterschied. Ist dein Geist gesund? Geht es ihm gut? Wenn es deinem Geist gut geht, geht es deiner Seele gut. Okay? Das ist der wesentliche Unterschied. Und in einer Zeit wie dieser, die so herausfordernd ist, brauchen wir einen gesunden Geist, damit wir widerstehen können. Wir brauchen etwas, das unsere Seele schützt vor den Angriffen des Feindes. Und da müssen wir aufpassen. Der Geist muss stark sein. Ich habe mir eine letzte Aussage, dann bin ich soweit fertig. Kann man sein Heil verlieren? Wenn man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, dann könnte man fast den Eindruck bekommen, wenn ich jetzt hier nicht perfekt geistlich lebe, dann kann ich das vergessen. Und wer von uns lebt perfekt geistlich? Hand hoch. Keiner von uns. Haben wir schon mal schlechte Karten, oder? Nein, gar nicht, gar nicht. Gott weiß um all die Dinge. Gott weiß auch, dass wir Zeiten haben, wo es uns schlecht geht, wo wir fallen. Und es gibt wieder Zeiten, wo wir aufstehen. Das weiß Gott alles. Das hat er alles mit eingebaut. Aber es geht ihm darum, dass die Richtung stimmt, dass die Ausrichtung perfekt ist. Gott Vater sieht uns immer durch Jesus Christus hindurch. Ja, also wir schauen, werden immer durch Jesus hindurch angeguckt. Und das ist so schön, so gut zu wissen. Ich bin so dankbar, dass ich das weiß, dass ich immer durch Jesus hindurch angeguckt werde. Sonst, weiß nicht. Ja, jeder kennt sich ja am besten. Ne? Ich möchte uns mal eine Stelle lesen, damit wir das verstehen. Wie durchs Feuer, 1. Korinther 3, Vers 9. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn ihr aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Worum geht's hier? Das ist eine Stelle, die der Paulus an die Korinther schreibt. Und da geht es darum, zu sagen, also wir kommen nicht ins Gericht, weil wir Jesus gehören. Wir haben ein sogenanntes Preisgericht. Also unser Bibelschullehrer Richard Krüger hat immer gesagt, wir kommen in das Preisgericht. Ja? Und da geht es nicht darum, ob wir ewiges Leben haben oder nicht. Nein, das ist nicht unser Thema. Es sei denn, wir fallen komplett vom Glauben ab. Das ist eine ganz andere Geschichte. Sondern letztendlich wird dann jedes Werk offenbar werden, ob es aus Holz ist oder Stroh oder ob es eben Gold ist oder Edelstein oder was auch immer. Ja, es wird durchs Feuer offenbart. Ja. Und darum geht es. Unser Ziel ist eigentlich für jeden wiedergeborenen Christen, Jesus an jedem Tag zu jeder Zeit zu gefallen. Das ist eigentlich das Ziel, das wir haben, okay? So möchten wir leben, dass wir ihm gefallen. Aber nicht unter Zwang und Druck, auch wenn sich vielleicht manches etwas scharf heute angehört hat, sondern aus Liebe und Leidenschaft. Alles, was aus Liebe und Leidenschaft gelebt wird, das wird Frucht tragen und wird in die Ewigkeit gehen. Aber trotzdem ist es so wichtig aufzupassen, dass nicht das Fleisch oder unsere menschliche Natur so stark wird, dass es uns prägt. Das hat Auswirkungen. Ja, wer in die alte Natur fällt, fällt nicht nur in die alten Muster, sondern bekommt auch die alten Dinge wieder zu spüren. Ja? Angst, Sorgen, weiß nicht, Furcht vor dem nächsten Tag, Furcht vor irgendwas, versteht ihr? Die Dinge kommen dann plötzlich, tauchen wieder auf und versuchen unser Leben wieder zu schwächen und uns zu entmutigen.